Robin, weißt du, was ich schade finde?
Was?
Dass wir ja eigentlich schon sehr öffentlichkeitswirksam sind in den Dingen, die wir beruflich und privat so machen. Und dass wir es trotzdem noch in keine aktuelle DPA-Meldung geschafft haben. Dabei haben wir uns das doch gewünscht.
Und was ich noch frecher finde, ist, dass wir uns das letzte Woche gewünscht haben, dass endlich mal die DPA über uns eine Meldung schreibt. Und dann machen sie das, aber nicht über uns, sondern über Jeremy Fragrance. Und es ist noch lächerlicher gewesen als unsere ausgedachte Meldung über uns oder die, die wir letzte Woche hatten, über De-Influencing. Diese Woche ist Folgendes passiert. Jeremy Fragrance hat eine gelbe Post-it-Note auf seinem Schreibtisch liegen. Und auf der Post-it-Note hat er draufgeschrieben, dass er gerne Milliardär werden will. Und daraufhin haben deutschlandweit alle Medien darüber berichtet, dass Jeremy Fragrance 2023 Milliardär werden möchte. Bild.de zum Beispiel. Dufter Plan. Jeremy Fragrance. Influencer will 2023 Milliardär werden. Ist einfach geil. Einfach so. Das ist so Vision Board 3000. Weißt du, so Leute, die sich so Sachen auskleben und aufschreiben und sagen so, das sind meine Ziele. So, das ist mein Traumhaus, das ist mein Traummann, das ist mein Traumauto. Jeremy Fragrance manifestiert es einfach auf einem ganz anderen Level. Der schreibt einfach auf eine Post-it-Note, ich will Milliardär werden, und dann berichten alle darüber, dass er Milliardär wird. Also die FAZ zum Beispiel, oder am lustigsten finde ich auch, wenn so DPA-Meldungen dann so regionale Touches bekommen. Zum Beispiel hat so eine St. Augustin, der Kölner Stadtanzeiger, hat so für den Rhein-Sieg-Bonn-Kreis St. Augustin, weil da Jeremy Fragrance herkommt, sozusagen so eine Lokalmeldung gemacht, wie Influencer Jeremy Fragrance mit Düften zum Milliardär werden will. Das Ding ist nur, es gibt ja kein Wie. Also es gibt keinen Artikel, wie er das machen will. Er hat nicht erzählt, wie er das machen will. Er hat eine Post-it-Note geschrieben, auf der er geschrieben hat, ich will das werden.
Die Sache ist, ich verstehe die Verzweiflung, die da so raustrieft aus dieser DPA-Meldung. Ich merke das ja selbst auch als Person, die in einer Redaktion arbeitet. Es passieren gerade nicht so viel leichte, quatschige, schnelle Sachen, die man unterhaltend verpacken kann, damit die Leute das so wegsnacken können, newsmäßig, während sie auf die U-Bahn warten oder so. Es ist gerade ein bisschen so ein Themenloch. Und da nimmt man alles, was man kriegen kann. Und ich glaube, was wir daraus lernen können, ist, dass wir in Zukunft in andere Influencer-Screenshots oder so heimlich Post-its so rein photoshoppen sollten und so absurde Sachen drauf haben. Zum Beispiel so 5233 Gurken steht da so mit der Zahl. Und man weiß aber nicht so, wow, okay, aber was möchte, keine Ahnung, Rezo damit tun? Weißt du? Und dann hast du direkt, und dann wartet man so ab, was macht die DPA draus? Ich finde, das ist ein kleiner, schöner Sport. Auch fürs Sommerloch dann zukünftig.
Ich finde, das wäre auch ein richtig gutes YouTube-Video. Weißt du, so einfach so Post-it-Notes, entweder mit AI oder mit Photoshop oder indem du halt wirklich bei irgendwelchen Influencern, die wir kennen, halt so zu Hause bist und so irgendwo so eine Post-it-Note hinklebst und das fotografierst. Und dann einfach guckst, okay, welche Meldungen kann ich fabrizieren? Weißt du, so anstatt mit Deepfakes oder irgendwie AI-Voice-Generators irgendwas faken, warum? Es kann auch viel simpler sein. Einfach Leuten eine gelbe Post-it-Note unterjubeln und schon berichtet ganz Deutschland drüber.
Weiß gar nicht, ob ich schon mal bei einem großen Influencer zu Hause war, um ehrlich zu sein.
Ja, wir waren noch nicht auf genug Influencer-Partys, sonst wäre das schon passiert. Kommt noch.
Das nehme ich, das manifestiere ich mir. Ich habe es mir gerade auf ein kleines Post-it
geschrieben. Das ist doch jetzt haben wir die nächste DPA-Meldung.
Geil.
Will Lisa Ludwig bei bekannten Influencern einbrechen?
Schön, das wird toll. Da freue ich mich drauf.
In ihrem Podcast sagt Lisa Ludwig, sie wäre gerne bei vielen diversen bekannten Influencerinnen zu Hause, wurde aber noch nie eingeladen. Ist das ihr Plan?
Ich glaube ja, kann ich auch eine Challenge draus machen. Ich glaube, ich muss nicht einbrechen, damit mich jemand bei sich zu Hause einlädt. Es ist jetzt so ein Hot Take. Kleiner Hot Take von mir an dieser Stelle. Schreibt uns gerne auf Reddit, ob ihr glaubt, bei wem ich am einfachsten einbrechen könnte. Auch wenn ich es nicht müsste. Das würde mich interessieren. Und damit herzlich willkommen in diesem wundervollen Podcast. Robin, wer sind wir? Und was ist das für ein Podcast? Ist es der Einbruchspodcast?
Wir sind die Lästerschwestern, der Podcast, in dem wir jede Woche darüber lästern, was die DPA schon wieder über Influencer geschrieben hat. Und nicht nur das, sondern auch darüber, was Influencer im Internet sonst so für Mist gebaut haben, worüber das Internet gerade so streitet und diskutiert, was gerade auf TikTok schon wieder viral geht. Wir gucken alles, lesen alles, sehen alles, damit ihr es nicht müsst und immer informiert seid, was im Internet gerade so abgeht. Wir, das sind Lisa Ludwig, eine Bestseller-Autorin und renommierte Journalistin, die sogar nicht nur DPA-Meldungen abschreiben muss. Und ich, Robin Blase, ein Influencer. Und wir reden hier jeden Samstag für euch in diesem Podcast über Dinge. Und diese Woche reden wir unter anderem darüber, dass Pamela Reif einen Shitstorm hatte wegen Transfeindlichkeit. Es geht außerdem um ein paar andere Themen, über die wir in diesem Podcast sprechen werden, vor denen wir euch jetzt einmal kurz warnen wollen. Es geht unter anderem um Suizid und Mord. Es gibt leider ein paar Themen im Internet diese Woche, die ein bisschen härter sind. Unten sind immer die Timecodes verlinkt. Das heißt, wenn ihr solche Themen überspringen wollt, bei Spotify geht das inzwischen sogar mit einer Kapitelfunktion, könnt ihr einfach weiterklicken. Das nur an der Stelle. Es geht außerdem darüber, dass Tanzverbot und Orange Morange wieder richtig Beef haben und diesmal ist es komplett eskaliert, indem Orange Morange Tanzverbot Drogenkonsum vorgeworfen hat und seine Adresse im Stream geteilt hat. Dann geht es um den Mord an Luise und die Rolle von TikTok in dem Fall, denn da wurde eine regelrechte Hexenjagd veranstaltet auf die mutmaßlichen Mörderinnen.
An dieser Stelle möchte ich kurz sagen, dass ich kein Fan des Wortes Hexenjagd bin, in dem Verbindung, außer Menschen werden tatsächlich umgebracht und verbrannt, dann ist es zutreffend. Ansonsten glaube ich, dass es passendere Worte dafür gibt.
In dem Fall ist es tatsächlich ein Zitat aus der Berichterstattung, dass da von einer modernen Hexenjagd in sozialen Medien gesprochen wird. Aber guter Punkt. Dann gab es einen tragischen Suizid in der Twitch-Community. Der relativ bekannte Twitch-Streamer Flobby ist leider tot. Und da gibt es so ein paar Diskussionen jetzt im Zuge dieses Selbstmordes. Dann wurde etwas anderes entdeckt, nämlich der YouTube-Account vom Last of Us-Star Bella Ramsey. Und da sind auch immer noch Videos online. Darüber reden wir jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für HelloFresh. Und wenn ihr das bisher noch nicht ausprobiert habt, dann mache ich irgendwas falsch, denn ich nutze das seit Jahren und erzähle das hier immer wieder und das Angebot wird von Jahr zu Jahr besser für euch. Ihr kriegt mit dem Code Lästerschwestern mit AE auf die ersten 4 Boxen jetzt bis zu 90 Euro in Deutschland, bis zu 100 Euro in Österreich und bis zu 140 Schweizer Franken in der Schweiz. Und ich habe gerade mal nachgeguckt in der Bestellhistorie. Meine erste HelloFresh-Box habe ich im November 2016 bestellt. Da war meine Tochter gerade einen Monat lang auf der Welt. Wir haben das damals gemacht, weil wir unser Leben damit sehr viel einfacher gemacht haben in einer sehr stressigen Zeit mit einem frisch geborenen Baby. Nicht einkaufen gehen zu müssen, sich keine Gedanken darüber machen zu müssen, was man jetzt kocht. Und für mich, das war für mich ein Bonus, eine gute Anleitung, wie man Dinge kochen muss und wie lange. Steht ja alles im Rezept, dass man zusammen mit den ganzen frischen Zutaten bekommt. Und ich liebe die Auswahl und die Abwechslung und dass man einfach neben der gesparten Zeit weniger wegwirft. Ich bin Kunde bis heute. Diese Woche gab es veganes Pult, also nicht Pult Pork, sondern ist ja vegan. Also es heißt nur veganes Pult in Barbecue-Marinade auf Ofenkartoffel, dazu Karottenslaw und cremiger Dip mit Hefeflocken und vegane Porree-Spätzle-Pfanne mit Schmelzzwiebeln. Wenn ihr neue Kunden oder Kundinnen seid oder auch ehemalige Kunden oder Kundinnen, die vor mindestens 3 Monaten gekündigt haben, auch das ist neu, spart ihr mit dem Code Lästerschwestern mit AE bis zu 90 Euro in Deutschland, bis zu 100 Euro in Österreich und bis zu 140 Schweizer Franken in der Schweiz auf die ersten 4 Boxen. Und der Versand auf die erste Box ist zusätzlich kostenlos. Alle Infos auch nochmal in den Shownotes. Pamela Reif, die kennt ihr vermutlich vor allem durch ihre Fitness-Videos, die, glaube ich, auch einfach international sehr bekannt sind. Also ich glaube, Pamela Reif hat so ein sehr, sehr internationale Community auf YouTube mit fast 9,5 Millionen Abos. Zuletzt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, gab es ein Pamela Reif-Video mit den Gorillas. Hast du das gesehen?
Das habe ich nicht mitbekommen. Warum?
Ja, warte mal, ich schicke dir mal das Video. Dann kannst du es mal live kommentieren, was du da siehst, weil das ist nämlich absurd.
Oh Gott, also, okay. Das sieht super lame aus, ja. Okay. Aber noch lamer ist, was sie jetzt natürlich gemacht hat, ne?
Ja. Noch schlimmer ist das, was sie jetzt gemacht hat, nämlich auf ihrem TikTok-Account. Und zwar hat sie da den Bold Glamour Filter zum ersten Mal ausprobiert. Den habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist der Filter der Stunde aktuell auf TikTok. So die letzten Wochen war das so das Ding. Das ist so ein Filter, der viel diskutiert wurde, weil er Leute halt sehr unrealistische Schönheitsideale suggeriert und weil er halt auch einfach extrem gut ist. Also extrem gut in dem Sinne, dass du halt eigentlich nicht erkennen kannst, dass das ein Filter ist. Also der wird so dynamisch übers Gesicht gelegt und also das, was du normalerweise mit Filtern hast, dass wenn du irgendwie so mit der Hand so vor deinem Gesicht wischst oder sowas, dass das dann irgendwie natürlich Fehler produziert oder der Filter einfach verschwindet, weil er ihn nicht mehr tracken kann. Das scheint bei dem Filter nicht zu sein. Also aber der scheint super gut programmiert zu sein.
Auch warum? So. Also ich habe viel von so technikaffinen Leuten, denen ich auf Twitter folge, internationale Leute, gelesen, dass sie sich ziemlich sicher sind, dass der AI mit im Spiel ist. Also eben weil das so krass gut auf dem Gesicht liegt und das auch nicht glitscht oder so. Oder nur in den seltensten Fällen glitscht, wenn man da den Finger irgendwie noch so vors Gesicht hält oder so. Woran man ja sonst immer dann gut erkennen konnte, wann sich der Filter ausschaltet und so.
Also ich weiß es auch nicht, aber er ist man hat auf jeden Fall bei dem Filter gemerkt, dass es eine Weiterentwicklung ist von der Technologie, die man bisher kennt. Also er ist einfach überraschend gut und besser als das, was man bisher gewohnt ist. Und die Technologie hat sich ja eh schon mega entwickelt. Ne? Also es ist einfach der nächste Schritt. Plus, das erzeugt natürlich nochmal die Gefahr, dass es halt einfach unrealistische Schönheitsideale verstärkt, weil man sieht halt einfach, ne, die Wangenknochen werden irgendwie aufgefüllt, die Lippen werden breiter gemacht, ne, also hätte man irgendwie Lipfiller, so, ne, die Augenbrauen, als wird man, ne, also als wäre man irgendwie stärker geschminkt, als man eigentlich ist. Also er verstärkt einfach ein Bild so von Schönheitsidealen. Und viele Leute haben den aber natürlich genutzt und das war, ne, so gut wie jeder TikTok-Account hat ihn mal ausprobiert. Ich habe ihn auch mal selber ausprobiert, ich habe kein TikTok dazu gepostet, aber ich bin auch getestet, weil ich so viele TikToks gesehen habe, wo Leute den getestet haben. Und ja, bei mir hatte ich das Gefühl, der ändert eigentlich gar nichts. Ne? Ich bin, bin einfach wunderschön. Nee, zum Beispiel die Zähne waren viel weißer. Ne? Also es ist krass. Und das erzeugt natürlich schon irgendwie so auch ein gewisses Selbstzweifel. Man denkt so, ach krass, okay, so könnte ich aussehen, wenn ich irgendwie 10 Schönheits-OPs hätte. Aber ja, der Filter war halt überall. Alle haben den getestet. Es wurde viel darüber diskutiert, ob der nicht auch, ne, diese falschen Schönheitsideale verstärkt oder ne, was das mit dem Selbstwertgefühl gerade von jungen Menschen macht und dass sie so gut sind, dass das natürlich auch beängstigend ist, weil du halt einfach gar nicht mehr weißt, wie Leute wirklich aussehen und du gar nicht erkennen kannst, ob die einen Filter benutzen oder nicht. Und Pamela Reif war jetzt irgendwie eine der letzten, die den halt bei sich auf dem TikTok-Account getestet hat und hat natürlich erwartet, dass dieser Filter sie jetzt auch wunderschön aussehen lässt. Und sie ist aber der Meinung, dass das nicht der Fall ist und dass der Filter sie extrem hässlich hat aussehen lassen. Und um zu beschreiben, wie hässlich, sagt sie, hä, das ist voll gemein. Wieso sehe ich damit aus wie nichts gegen Transen, aber wieso sehe ich damit aus wie eine Transe? Ich dachte, ich mache das jetzt drauf und werde voll schön. Und das ist natürlich aus mehreren Gesichtspunkten nicht geil. Also einmal suggeriert das, dass Transpersonen nicht schön sind, Transpersonen hässlich sind. Und es benutzt außerdem das Wort Transe, was ein abfälliges Wort für Transpersonen ist. Das sollte man nicht benutzen. Also deswegen war es einfach nicht geil, hat sie dann auch gelöscht, das TikTok deswegen. Und dann gab es aber zu Recht auch einen gewissen Shitstorm, dass Leute gesagt haben, hey, so das, wie du dich äußerst hier, das ist transphob und abfällig gegenüber Transpersonen. Da hat sie dazu eine Entschuldigung gepostet, die, finde ich, sehr bemüht ist. Also ich finde, man sieht ihr an, dass sie versucht, alles richtig zu machen. Ich würde ihr den Benefit of the Doubt geben, dass sie auch wirklich denkt, dass sie sich damit gut entschuldigt und das auch will. Aber ich persönlich habe die Entschuldigung als etwas wahrgenommen, wo ich dachte so, oh shit, du hast den Punkt nicht so ganz verstanden und machst es gerade, glaube ich, ehrlich gesagt, mit den Aussagen sogar vielleicht noch schlimmer.
Soll ich mal vorlesen, was sie geschrieben hat oder was sie geäußert hat?
Ja, gerne.
Ich werde das Schimpfwort, was sie benutzt, einfach mit dem Wort Schimpfwort ersetzen. Dann wissen wir alle, was gemeint ist. Und dann müssen wir das hier nicht noch öfter wiederholen, als wir es natürlich, um das Thema zu illustrieren, jetzt einmal klarstellen mussten. Also, sie hat gesagt, es tut mir einfach so leid. Und das, was ich gestern gesagt habe, das war so falsch und so dumm. Also ich habe gestern einen TikTok-Filter ausprobiert, der macht einem super viel Make-up drauf und der verändert die Gesichtsform und man sieht eigentlich kaum noch aus wie man selbst. Normalerweise finden Leute sich damit schöner und ich habe den dann eben auch ausprobiert und habe gesagt, Ich finde, er lässt mich aussehen wie eine, Zitat, Schimpfwort und dass ich das überhaupt nicht schön fand. Und damit habe ich so viele Menschen verletzt und verärgert und mit so einer dummen Wortwahl eine transphobe Aussage getätigt, die ich eigentlich gar nicht meine, von Herzen. Und auch gar nicht so rüberbringen wollte, obwohl ich sie natürlich so gesagt habe. Und ich möchte mich die ganze Zeit schon dafür entschuldigen, weil es mir so leid tut, aber ich weiß, egal was ich sage, viele Leute werden eh dann sagen, das sagt sie eh nur, weil sie die Welle gegen sich abflachen möchte und man kann zu allem nochmal eine Reaction posten und das ist das kleine Einmaleins von Social Media und das ist auch das gute Recht von Social Media. Aber offen gesagt, ich persönlich wusste nicht, dass das Wort Schimpfwort nicht die Kurzform für eine Transgender-Person ist, sondern als Beleidigung gilt. Und das hätte ich mit meinem Wissensstand und mit meinem Alter und mit meiner Reichweite definitiv wissen müssen. Und das zeigt auch, dass ich dann noch viel tiefer einsteigen muss und mich viel mehr mit diesen Thematiken befassen muss. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass viele Leute im Privaten, die hier so öffentlich reden, Begriffe wie diesen noch verwenden. Und vielleicht kann man diese Scheißaktion von mir zumindest insofern positiv enden lassen, dass darüber berichtet wird und mehr aufgeklärt und sich Leute darüber informieren, was man wie sagen darf und was wie gemeint ist und was die Grundlage von allem ist.
Vielleicht können wir da einmal kurz,
lass mich da einmal kurz einhaken.
Weil, also bis zu dem Punkt, das waren so die ersten 2, 3 Snippets, glaube ich, von dieser Story, die sie gemacht hat, dachte ich so, oh Gott, also finde ich eine gute Entschuldigung in dem Sinne. Aber, und ja, Leute haben sich auch darüber aufgeregt, dass du dieses Schimpfwort genutzt hast, aber das ist ja nicht das Schlimmste an dem, was du gemacht hast. Das Schlimmste ist ja nicht das Nutzen des Schimpfworts, sondern das Gleichsetzen des Schimpfworts mit diese Menschen sind hässlich. Und sozusagen jetzt so zu tun, als wäre der Grund, warum Leute sich beschwert haben, haben sie auch, aber nicht nur deswegen, dass du dieses Schimpfwort genutzt hast in der Erklärung, lässt so ein bisschen hinten runterfallen, was das eigentlich Verletzende dahinter war. Nämlich das Benutzen von alle Menschen, die trans sind hässlich.
Dazu kommt sie tatsächlich jetzt. Viel zu spät.
Das kam dann am Ende.
Gleich auch nochmal, warum ich nichts an dieser Entschuldigung gut finde. Aber ich lese jetzt nochmal kurz den Rest dessen vor, was sie gesagt hat. Und abschließend möchte ich mich noch für eine Sache entschuldigen, die so abartig ist, dass ich mich dafür zutiefst schäme, dass die jetzt so interpretiert wird. Ne? Interpretiert wird natürlich, obwohl sie ja so gesagt hat. Egal. Also selbstverständlich finde ich keine komplette Menschengruppe hässlich. Ich habe in dem Moment nur auf mein Gesicht geguckt mit diesem Filter drauf und habe mich darauf gedanklich bezogen, aber niemals würde ich fühlen oder denken oder sagen wollen oder meinen wollen, dass eine komplette Menschengruppe hässlich ist. Also ja, meine Aussage, die war dumm, die war politisch inkorrekt, die war transphob. Aber deswegen bin ich kein transphober Mensch im Herzen und würde auch niemals eine komplette Menschengruppe als schlecht aussehend werten. Danke fürs Zuhören. Was ich interessant finde hier in dieser ganzen Entschuldigung, ist, dass sie einerseits einsteigt mit, ich möchte mich entschuldigen, ich schäme mich für etwas, was ich getan habe. Und direkt danach schiebt sie diese Schuld aber weg. Ne? Sagt sie zum Beispiel, interpretiert wird.
Dieses klassische Non-Apology-Ding.
Oder so. Dass sie auch sagt, ja, ich würde mich ja gerne entschuldigen, aber dann sagen die Leute, ich entschuldige mich nur, weil ich die Welle gegen mich abflachen möchte, um sie so zu zitieren, wo ich mir denke, ja, aber das ist ja egal. Entweder du entschuldigst dich und du meinst es ernst oder du tust es nicht. Oder auch so dieses, ja, ich weiß ja, dass viele Leute das privat auch verwenden, das Wort. Das ist so ganz komisch irgendwie.
So eine Rechtfertigung, ja.
Und ich glaube, dass es ihr sicherlich sehr unangenehm ist und ich glaube ihr, dass sie kein transphober Mensch sein möchte. Was man hier sehr, sehr gut merkt, ist, dass sie da eben bestimmte transphobe Mechanismen in ihrem Kopf hat oder einfach in bestimmten nicht zutreffenden Klischees denkt oder was weiß ich und dass sie jetzt nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, dass das jetzt gerade mal jeder gesehen hat.
Ja.
Und ich bin sehr gespannt, wie sie damit jetzt weiter umgeht. Aber das ist für mich wirklich so ein Aushängeschild von eigentlich gar keine richtige Entschuldigung, sondern irgendwie beschämt sein und gleichzeitig aber auch jemand anderen suchen wollen, der auch noch mit daran schuld ist, dass das passiert ist.
Also ich finde den zweiten Part dieser Entschuldigung, wo sie sagt, ich wollte nicht sagen, dass alle Menschen in dieser Menschengruppe hässlich sind, auch extrem ungünstig formuliert. Also ich glaube, ich weiß, was sie sagen will und ich würde ihr jetzt auch nicht unterstellen, dass sie damit meint, dass Transpersonen hässlich sind. Aber so wie sie es formuliert, ist es halt ich habe gesagt, ich bin hässlich wie eine Transperson, aber ich wollte damit nicht sagen, dass alle Transpersonen hässlich sind. Aber sozusagen, sie sagen, so, weißt du, was ich meine? So, es ist schon so, ja, okay, aber, also, weißt du, was ich meine? So, es ist so, sie sagt ja dadurch nicht, so, ich wollte nicht sagen, dass, ich glaube, das, worauf sie sich bezieht, ist ja, ich sehe als Frau in dem Moment maskuliner aus, als ich persönlich das schön finde oder sowas, ne? Das ist, glaube ich, das, was sie meint. Aber sie bezieht das halt auf Transfrauen und sagt dann aber, ja, aber nicht alle Transfrauen sind so hässlich. Weißt du, was ich meine? Also sie sagt nicht so, ich habe das nicht so verletzend gemeint, wie ich das sagen wollte, sondern sie sagt so, ja, nicht alle sind so hässlich. Also verstehst du, was ich meine? Das ist so,
ja,
sie geht so an dem Punkt vorbei. So.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, dass das Statement, was sie da abgibt, da hat sie auch einen richtig krassen Filter im Gesicht, ne? Also ich muss halt sagen, ich finde es generell, ne, jeder hat auf TikTok ständig einen Filter in der Fresse. Und das kann ja auch jeder tun. Aber ich muss sagen, dass ich es da mittlerweile schon auch so ein bisschen albern finde, dann die Entschuldigung dafür, dass sie mit einem Filter, mit dem sie angeblich überhaupt nicht aussieht wie sie selbst, die Entschuldigung dafür aufzunehmen mit einem Filter, mit dem sie auch nicht aussieht wie sie selbst. Weißt du, was ich meine? Ich finde so alles daran ist für mich so Peak, Klischee, Influencerin hat was Dummes geäußert und jetzt weiß ich nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Und alles daran ist extrem unglücklich. Und
ja.
Ja.
Also gleichzeitig möchte ich sagen, also ich glaube, was klüger gewesen wäre, wir sind ja hier bei den Nesserschwestern, die Kings in bessere Entschuldigungen schreiben für Leute, die Mist gebaut haben. Wenn sie gesagt hätte, so, ja, ich bin transphob, sozusagen, das ist mir dadurch jetzt bewusst geworden. Ich habe einfach transphobe Stereotypen, gesellschaftliche Dinge, die viele von uns haben, habe ich einfach in meinem Weltbild drin, weil es auch, ne, vor nicht allzu langer Zeit gesellschaftlich auch eben, darauf spricht sie ja an, das ist ein bisschen unklug, das so zu formulieren, aber ne, gesellschaftlich das Wort so zu meiner Schulzeit wäre das auf jeden Fall noch auf dem Schulhof gefallen. Ne?
Es fällt sicherlich immer noch auf dem Schulhof. Wir leben ja immer noch in einer transphoben Gesellschaft.
Auf jeden Fall. Also deswegen finde ich schon, ich glaube, man hätte die Entschuldigung besser formulieren können und sie hätte den eigentlichen verletzenden Punkt noch besser treffen können. Aber ich nehme ihr auch ab, dass sie eigentlich nichts Böses meint und nichts Böses will und das einfach sozusagen, sie war unabsichtlich verletzend und hat dann ein bisschen unsauber reagiert in ihrer Entschuldigung und versucht sozusagen, sich zu rechtfertigen und das von sich zu weisen, weil sie sich halt selber nicht so sieht. Und das glaube ich aber auch. Und
ja, ich bin auch ein Fan davon. Das habe ich ja auch gesagt, ja, dass ich weiß, ihr das abnehme.
Das war gar nicht als Widerspruch zu dir gemeint, sondern ich finde es generell wichtig, Leuten auch, und das sozusagen ist jetzt nicht meine Position, weil ich nicht eine Transperson bin, aber ich finde es wichtig, auch Leuten so ein bisschen zu verzeihen und zu sagen, so, hey, du hast jetzt gemerkt, dass du Scheiße gebaut hast, ja, deine Entschuldigung war vielleicht nicht die beste, aber so, ich freue mich auf die Zukunft, wo du hoffentlich eben besser bist. So,
ich find's,
bessere Aussagen
triffst. Ich finde es okay, wenn ein bisschen Zeit vergeht zwischen jemand hat sich entschuldigt und die Personengruppe, die damit angegriffen wurde, kann sich erstmal überlegen, ob sie verzeihen wollen oder wann sie verzeihen wollen. Ich finde es nicht so. Weißt du, man muss eine Entschuldigung nicht direkt annehmen. Man kann die wahrnehmen und kann sagen, okay, alles klar, danke schön, denke ich drüber nach. Und dann kann man ja einfach erstmal abwarten, bevor man die Person reinwäscht, in Anführungszeichen, wie die sich jetzt so weiter verhält oder was das mit einem macht. Ich finde, klar, Internet, schnelllebige Zeit und alles, aber ich glaube nicht, dass sie deswegen gecancelt wird. Ich glaube auch nicht, dass ihr das langfristig schaden wird. Dafür ist sie einfach zu groß. Aber ich glaube, es ist ganz okay, jemanden, der sowas Verletzendes gesagt hat, auch mal so ein bisschen, ne, vor sich hin köcheln zu lassen, bevor man sagt, alles klar, cool, danke, dass du ein besserer Mensch werden möchtest.
Also ich wollte sie damit gar nicht sofort reinwaschen. Wie gesagt, das ist auch gar nicht unsere Position, diese Entschuldigung anzunehmen, weil wir sind ja nicht betroffen.
Genau.
Aber trotzdem generell finde ich sozusagen, jetzt in ihrem Fall, nehme ich ihr ab, also ich persönlich, würde ihr das nicht vorhalten. Aber das, wie gesagt, ist auch nicht meine Position, das zu tun. Und auch nicht sofort. Deswegen reden wir jetzt auch drüber. Mhm. Also ich finde es auch wichtig, darüber zu sprechen, weil sie ist eine Person mit mega viel Verantwortung. Vorbildfunktion für viele junge Menschen. Und das sagt sie ja selber in ihrer Entschuldigung. Sie findet es gut, wenn jetzt Leute darüber diskutieren, weil es vielleicht Aufmerksamkeit auf das Thema lenkt und andere Leute dann eben solche Wörter nicht mehr benutzen oder bedachter sind, was sie über ihr eigenes Aussehen sagen. Das finde ich gut. Wer übrigens, wenn ich auf jeden Fall nicht reinwaschen will, nie, egal wann, ist Orange Morange. Orange Morange, den kennen wir, weil er sich mit Tanzverbot auf der Gamescom geprügelt hat. Den kennen wir, weil er Glücksspiel-Streamer ist mit sehr viel, ich würde mal sagen, Arroganz und Egalheit dem Thema gegenüber. Und weil er auch unter anderem zum Beispiel gesagt hat, er möchte gerne die Weltmeisterschaft in Katar promoten und so weiter. Also er ist einfach jemand, der gerne Outrage produziert und dem, ich würde mal sagen, so ethisch-moralische Diskussionen der Neuzeit bewusst egal sind. Und dieser Mann hat jetzt, finde ich, noch einen draufgesetzt. Also von ich schlage mich auf der Gamescom und es wird eine Frau wird verletzt und so weiter oder nicht verletzt, aber wird zumindest mit beeinträchtigt zu ich veröffentliche jetzt bewusst die Adresse von einem großen Influencer. Ein großer Influencer, der auch sicherlich nicht nur entspannte Fans hat. Gerade in der Community von Orange Morange, der ja bewusst offensichtlich ein Beef hat mit dieser Person. Also es geht um Tanzverbot, mit dem sich Orange Morange ja auch schon geprügelt hat. Dessen Adresse hat Orange Morange in einem Twitch-Stream, also ich glaube es war ein Kick-Stream, weil er ist ja gar nicht mehr so aktiv auf Twitch, sondern auf Kick, dieser neuen Glücksspielplattform, wo alle Streamer alles streamen können von Pornos bis hin zu urheberrechtlich geschütztem Material, ohne dass sie weggestrikt werden. Da hat er tatsächlich einfach seine gesamte Adresse geleakt. Und er hat es auf eine so eklige, herablassende, miese Art und Weise gemacht. Also er zeigt halt einfach, und es gibt einen Twitter-Stream dazu, den haben wir euch unten auch verlinkt, also einen Twitter-Ausschnitt, wo das auch zensiert wurde. Also die Adresse wurde da rausgenommen. Aber er hat quasi einfach Google Maps geteilt und hat dann so drüber geredet, so hey, das ist so eine Gegend in Berlin, da würde ich gerne hinziehen. Kennt jemand diese Gegend? Ach, guck mal hier, diese Wohnung. Und das ist aber halt Tanzverbotswohnung. Und er sagt es aber nicht, bis Leute im Stream sagen, hey, warte mal, ist das nicht da, wo Tanzverbot wohnt? Und er dann so, nein, das ist da, wo Tanzverbot wohnt? Das glaube ich nicht. Das ist einfach eine Wohnung, die ich mir gerade angucke. Und dann geht es aber noch weiter, dass dann irgendjemand im Chat sagt, da wohnt mein bester Kunde, ich bin Koks-Dealer oder irgendwie sowas. Und Orange Morange dann sagt so, aha, da wohnt also jemand, dem du viel kokst. Aha, das ist ja spannend. Der kokst also da ganz viel. Aha. Also es ist so eine, das ist so absolut durchschaubar, was er tut, auf so eine billige Art und Weise. Aber es ist so schleimig.
Schlechteste Schauspielleistung seit mitten im Leben. Ja, ich finde es auch super eklig. Also auch so wirklich so mit diesem, ach nein, echt nee.
Ja.
Also ich finde das ganz ekelhaft. Ich finde es unfassbar peinlich, dass er dann so pseudo, ne? Also es gibt ja so bestimmte Formulierungen oder so bestimmte Art von gestellster, geschriebener Sprache, die Leute nutzen, wenn sie klug und erhaben klingen wollen. Und so klingen seine Tweets dann auch so ein bisschen zu der Sache. Ebenso weise ich den Vorwurf des Adressleaks von mir. Ich habe mir lediglich eine Wohnung rausgesucht. Das war eine öffentliche Anzeige von ImmoScout oder so. Ja, das ist halt einfach so, nee, du bist halt echt ein Troll und du wolltest dich über Tanzverbot jetzt weiter lustig machen, weil ihr Beef habt und dann so ganz zufällig zeigen, wo der konkret wohnt. Also auch so dieses, nee, aber Tanzverbund, der wohnt doch mitten in Berlin, oder? Weißt du, so auf die Art. Weil das, was er sich da anguckt, halt so ein bisschen ländlicher ist und eher so Speckgürtel von Berlin mäßig aussieht. Was ja dann auch schon wieder so ein versteckter Diss ist von wegen, ne, zwischen den Zeilen gelesen, ja, guck mal, der wohnt auf dem Dorf, so auf die Art.
Und das Ding ist, es ist nicht nur durchschaubar in dem Video, es ist auch durchschaubar in seiner Kommunikation hinterher, weil Leute haben dann natürlich bewusst gesagt, hey, warte mal, ist Orange Morange nicht auch auf Twitch? Und das ist er auch noch. Also er ist ja quasi zu Kick gewechselt, aber er streamt auch immer noch auch auf Twitch. Also nicht parallel, aber auch separat zu Kick streamt er noch auf Twitch, soweit ich weiß. Und dann haben Leute gesagt so, hey, warte mal, da doxt jemand einen anderen Twitch-Partner. Twitch muss den jetzt von der Plattform schmeißen. Das geht doch nicht. Also da muss doch jemand mal irgendwas machen. Und daraufhin hat er gesagt, so, mein Stream fand nicht auf Twitch statt. Keine Ahnung, was Twitch damit zu tun haben soll. Melden kannst du das gerne auf Kick. Und Kick aber ist ja die Plattform, die sich damit schmückt, dass sie sagt, wir lassen alles zu bei uns. Bei uns gibt es keine Konsequenzen. Und die haben ja Orange Moinsch auch abgeworben. Also die, no way wird es da irgendwelche Konsequenzen für ihn geben, was er auch weiß. Also er spielt dann auch noch damit. Dann hat ein anderer User irgendwie noch gesagt, das ist natürlich jetzt eine Behauptung, aber auf Twitter hat jemand behauptet, dass er ihm erzählt hätte, dass er die Adresse von einem Hater hat und überlegt, da sozusagen einzuziehen unter Tanzverbot. Ne? Also sie haben quasi eine Wohnung, diese Wohnung, in der gezeigt wird, ist wohl eine Wohnung unter, also im selben Haus, aber unter Tanzverbot. Und er überlegt jetzt da einzuziehen, das wäre ein lustiger Witz. Also er hat sich da wohl zu geäußert. Und das Absurdeste ist dann, dass Orange Moinsch es nicht mal geschafft hat, für irgendwie mehrere Tage diesen genialen, undurchschaubaren Schachzug zu verstecken, sondern er hat dann sogar getweetet, als dann genug Leute sich darüber beschwert hatten, bei einem ApoRed war es noch ganz witzig, dass private Dinge veröffentlicht werden. Jetzt, wo es aber um Tanzverbot selber geht, ist das Ganze nicht mehr so lustig. Naja, warten wir mal die nächsten Tage ab. Im Übrigen warte ich seit der Gamescom 2022 auf ein klärendes Gespräch, damit beide Seiten mal ihre Ruhe haben. Schade, dass du so stur bist, Tanzverbot, und kein Gespräch möchtest. Das ist, also diese Tweets, das kannst du mir doch nicht anders erklären, sind doch gerade ein Schuldeingeständnis, oder nicht?
Ja, offensichtlich. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch, dass man ihn anzeigen könnte dafür, gerade wenn sich irgendwie noch was finden lässt oder frühzeitig gesaved wurde, bevor er sich jetzt so rechtfertigt oder rechtfertigen musste, wenn man dann auch irgendwie beweisen kann, dass er das wusste vorher und das ganz bewusst so gemacht hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass es in irgendeiner Form anzeigewürdig ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig ekliger Beef, richtig ekliger Typ. Wenn ich ein Kind hätte und das würde Streams von ihm gucken, würde ich meinem Kind den Computer wegnehmen, glaube ich. Unangenehm.
Ja, kommen wir von einem ekligen Thema zu einem noch viel schrecklicheren Thema. Und zwar geht es jetzt um den Mord an Luise. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es ist ein Mädchen, die war 12, die ist in Nordrhein-Westfalen vermisst gemeldet worden von ihren Eltern. Und dann kam raus, sie ist erstochen worden. Und zwar von wohl mutmaßlich, ich glaube, das ist noch nicht festgestellt, aber mutmaßliche Täterinnen, die auch 12 und 13 Jahre alt sind. Also Mädchen in ihrem Alter sind aktuell die Tatverdächtigen, die wohl auch die Tat gestanden haben schon. Aber ich glaube, man muss dann trotzdem noch sagen, dass es mutmaßlich ist, weil sie ja nicht verurteilt sind. Und das an sich ist natürlich schon eine schreckliche Tat, würden wir sonst in diesem Podcast aber nicht drüber sprechen. Der Grund, warum wir drüber reden, ist, weil in der Berichterstattung und auch generell auf TikTok ganz viel dieses Thema diskutiert wurde. Denn nicht nur hatte Luise selber einen TikTok-Account, es gab dann auch das, was wir eben gerade zitiert haben, diese moderne Hexenjagd, wie manche Medien geschrieben haben, auf TikTok. Das hat mich so ein bisschen erinnert an das Boston Marathon Bombing auf Reddit. Ich weiß nicht, ob euch daran erinnert, das ist jetzt 10 Jahre her. Es gab in Boston damals so einen Terroranschlag und Reddit hat sich damals echt nicht mit Ruhm bekleckert, weil dann ein eigenes Subreddit erstellt wurde, wo Internetdetektive versucht haben herauszufinden, wer könnten denn die gewesen sein, die diese Tat vollzogen haben. Wer waren die Terroristen, die das gemacht haben? Und haben dann quasi Bilder und Videomaterial und so weiter auf Reddit ausgewertet. Und was damals passiert ist, war mega, mega schrecklich. Die haben nämlich einfach mehrere unterschiedliche Leute fälschlicherweise verdächtigt. Aber das gesamte Internet war sich sicher, ja, das sind die Täter, die waren das. Unter anderem war da damals ein Mann dabei, der vorher als vermisst gemeldet wurde von seiner Familie. Und der wurde als einer der Verdächtigen von Reddit ausgewählt. Und die Familie wurde dann damit terrorisiert. Die Familie, die gerade am Zweifeln war, wo ist unser Sohn? Wo ist unser Familienmitglied? Der ist verschwunden, fehlte, glaube ich, auch schon mehrere Wochen sogar zu dem Zeitpunkt. Und die wussten nicht, wo der ist. Und dann kam plötzlich das Internet und Leute haben die belagert, weil sie gesagt haben so, ey, euer Sohn war das. Euer Sohn hat diesen Terroranschlag verübt. Und dann stellte sich aber raus, ja, nee, war der gar nicht. Das Internet hat einfach völligen Bullshit behauptet, völlig falsche Stricke zusammengemacht, hat einfach jemanden, der sah halt ähnlich aus, ein bisschen, wie auf seinem FBI-Foto, wo nach ihm gesucht wurde, wie jemand, den man so in so einem blurry Footage irgendwie erkannt hat. Stellte sich raus, der hatte sich halt schon umgebracht vorher. Also der hatte gar nichts mit der Tat zu tun. Und die Familie, die halt sozusagen ihren vermissten Sohn gesucht hat, wurde in dieser Unsicherheit, bevor bekannt war, dass er gestorben ist, wurde vom Internet verdächtigt. Und sowas ähnliches ist jetzt mit Luise passiert. Da wurden Bilder auf TikTok geteilt von Mädchen, Fotos oder so, wo die zusammen mit denen drauf war. Und dann sozusagen, ne, weiß man nicht, man weiß auch, das ist nicht öffentlich, wer die Täterinnen sind, aber es wurde halt einfach auf TikTok behauptet, ja, diese andere, die da daneben steht, das ist die, die das gemacht hat und so, ne? Also es wurde einfach behauptet, wie wild, irgendwelche auch andere Verschwörungserzählungen rund um dieses Thema rausgehauen auf TikTok. Und ja, auch ganz viel Hass verbreitet. Einfach nicht schön.
Die Sache ist halt auch, ne, es ist diese Täterin in Anführungszeichen, in Augen von vielen TikTok-Usern und Userinnen, die Mädels, die da gezeigt wurden und dafür verbal angegriffen wurden, dass sie angebliche Mörderinnen sind, die waren halt 12 beziehungsweise 13 Jahre oder sind 12 beziehungsweise 13 Jahre alt. Mhm. Also es geht ja wirklich um Kinder.
Ja.
Und das ist so ein Fall irgendwie. Ich habe das überhaupt nicht in meinem TikTok-Algorithmus drin gehabt. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht mitbekommen, dass es auf TikTok ein Thema war. Pamela Reif wurde mir angezeigt tatsächlich, aber das jetzt gar nicht.
Ja.
Und das jetzt auch so ein bisschen so nachzuverfolgen und nachzulesen, das hat mich wirklich schockiert und ist wieder so ein weiterer Fall, wo ich mir denke, dieser ganze True Crime Hype und diese 5 Milliarden Podcasts, wo Leute sich so, weiß ich nicht, gemütlich auf der Couch zu Hause angenehm gruseln, wenn sie sich so Fälle anhören und dann nochmal nachgoogeln, wer war da wie beteiligt. Ne? Oder auch diese ganzen True-Crime-Dokus. Musst du jetzt gerade auch an diese Don't Fuck With Cats-Doku bei Netflix denken? Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Da ging
ja,
es da,
also ich habe sie nicht komplett gesehen, aber ich habe die ein paar Folgen gesehen.
Wo es ja darum ging, dass auch so Leute, so Katzenliebhaber oder irgendwie sowas, tatsächlich einen Mord aufgeklärt haben über das Internet.
Ja. Aber in dem Fall einen echten Mord.
Ja, genau.
Also da war
genau.
Wirklich jemand,
das ist, was ich noch komme. In dem Fall tatsächlich einen echten Mord. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele, die solche Geschichten spannend finden, die Vorstellung auch spannend finden, selbst an sowas beteiligt zu sein und selbst was rauszufinden. Und es ist natürlich spannend, wenn man Theorien hat und denkt, das hat noch niemand anderes rausgefunden. Und ich glaube, viele vergessen, dass sie da über echte Menschen reden und über echte tragische Ereignisse. Und selbst wenn, weißt du, so selbst wenn du jetzt zum Beispiel die Mutter des Opfers bist und selbst wenn du dir denkst, oh Gott, ich hoffe, die Person, die meine Tochter umgebracht haben, denen passiert das Schlimmste auf der ganzen Welt. Selbst dann ist es doch auch eine unfassbare psychische Belastung mitzukriegen, wie sich das halbe Internet aufgeregt darüber unterhält, wer wohl deine Tochter umgebracht hat. Ich finde das ganz schlimm.
Selbst wenn es die echten Täterinnen waren, die da identifiziert wurden oder werden, selbst das ist ja nochmal eine Diskussion für sich, weil die sind halt nicht strafmündig.
Ja.
Die sind unter 14 und das heißt, das Gesetz ermöglicht es nicht, die anzuzeigen und zu verurteilen. Und ob das so gut ist oder nicht, das ist ja eine Diskussion für sich, die kann man ja gerne haben, aber das gibt ja trotzdem nicht das Recht, dem Internet sozusagen Bilder und Namen und Adressen und keine Ahnung was zu veröffentlichen von Kindern, die nach dem Recht nicht strafmündig sind. Also das geltende Gesetz in Deutschland sagt, die sind nicht zurechnungsfähig genug, dass man sie dafür verurteilt. Das heißt aber auch, das Internet hat, und so ist halt das Gesetz, darum kann man über das Gesetz diskutieren, aber das heißt auch, dass man im Internet nicht einfach sagen kann, haha, diese 12-Jährige, hier ihr Name, die war das, so, weil genau aus dem Grund hat die Polizei halt eben nicht das veröffentlicht und wird es auch nicht veröffentlichen, weil so halt nun mal das Gesetz ist. Und da kann auch TikTok-User sich nicht drüber hinwegsetzen. Die Videos sind größtenteils auch dann gelöscht worden. Es hat aber relativ lange gedauert. Lili Blauzun hat zum Beispiel dazu getweetet, die vollen Namen der mutmaßlichen Täterin, ihre Gesichter, ihre TikTok-Videos, die des Opfers, Diskussionen der KlassenkameradInnen in den Kommentarspalten, alles ungefiltert, alles öffentlich zugänglich. Wieso wurden die Kanäle erst viel zu spät gesperrt? Ja, und ich weiß nicht, meinst du, dass man TikTok da so die Schuld für geben kann?
Ich bin mir nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt auch keine Motivation, TikTok zu schützen für irgendwas. Da rutscht ja sehr viel durch, da gibt es ja sehr viele beunruhigende Inhalte und so weiter und so fort. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie schnell man tatsächlich das Ausmaß von sowas mitbekommt, wie schnell sich sowas wegmoderieren lässt, wie viel Kapazitäten da vielleicht auch kurzfristig tatsächlich freigesetzt werden können, um dann auch nochmal explizit nach solchen Videos zu suchen. Es wäre natürlich super wichtig, die Möglichkeit zu haben, diesen riesigen Moderationsaufwand zu leisten als riesengroße Social-Media-Plattform mit so einer jungen Zielgruppe. Aber ich bin mir manchmal nicht sicher, wie die Leute sich das vorstellen, die das dann immer so sofort fordern, wie so Content-Moderation funktionieren sollte. Oder nur weil sie es halt jetzt gesehen haben, weil ihnen das automatisiert in die Timeline gespielt wurde, bedeutet das nicht, dass das jeder andere schon auf dem Schirm hat oder das geflaggt wurde oder weißt du, was ich meine? Also
ja.
Ich weiß nicht, ob das immer so machbar ist, das alles sofort von der Plattform runterzukriegen.
Also ich halte das für unmöglich, weil die Mengen an Content sind einfach so groß und nicht im so, ne, also wie willst du das denn auch checken? Also wenn die nicht die richtigen Hashtags in dem Moment benutzen oder die Algorithmen die richtigen Wörter erkennen, die da drin genutzt werden, und TikTok ist ja auch bekannt dafür, dass, wenn klar wird, dass Sachen gefiltert werden, Userinnen sofort andere Begriffe nutzen, ne? Also ja. Porn ist auf TikTok nicht Porn, sondern Korn. Und wenn TikTok irgendwann mal anfängt, Korn zu bannen, dann kommt direkt der nächste Begriff, ne? Also das sozusagen, das heißt, du hast ja gar nicht die Möglichkeit, selbst mit AI im Zweifel alles rauszufiltern, weil die Leute alle klug genug sind zu wissen, wie man solche Filter auch umgeht. Also natürlich ist es wichtig, dass Plattformen da schnell reagieren, dass sie irgendwelche Crisis-Teams haben, die im Moment denen dann da drauf springen können und die gerade, wenn dann irgendwie so Profile von Täterinnen oder mutmaßlichen Täterinnen oder Opfern irgendwie existieren auf der Plattform, da halt schnell einzuschreiten und die irgendwie zu sperren, das ist natürlich wichtig. Aber auch das weißt du ja nicht. Also woher soll TikTok denn die Information haben, ohne dass es erstmal auf TikTok viral geht, dass das überhaupt die Profile von diesen Leuten sind, es sei denn, die Polizei kommt zuerst zu dir und sagt, yo, by the way, wir wissen, dass die Profile hatten, könnt ihr mal checken, das sind die Namen, hier sind die E-Mail-Adressen, was weiß ich, ne? Also das geht ja auch gar nicht. Also woher sollen die diese Informationen haben, bevor die Berichterstattung sie darauf stößt oder die Viralität auf TikTok sie darauf stößt? Und dann ist es ja schon zu spät. Also du kannst ja nicht erwarten, dass sie so schnell sind. Aber klar, ab dem Moment, wo es viral geht, da hätte man, glaube ich, schneller reagieren können.
Ja, oh Gott, sind wir denn im Untergang geweiht? Ist das jetzt das, wo die Gesellschaft ist, Robin?
Also ich habe ja viel weniger Angst vor TikTok. Ich habe viel mehr Angst vor, keine Ahnung, was mit AI alles möglich ist.
Ich habe Angst vor allem. Es war jetzt nicht nur auf TikTok bezogen.
Auf TikTok und überall verbreitet wird. Ja, wir haben leider noch, es ist irgendwie eine Downer-Themenwoche hier, wir haben leider noch ein nicht so schönes Thema, da geht's um Suizid. Und zwar hat der bekannte Twitch-Streamer Flobby sich leider das Leben genommen. Der war groß in der E-Sport-Szene, war, glaube ich, bei SK Gaming unter Vertrag, großer E-Sport-Verein, und ist jetzt im Alter von 22 Jahren leider verstorben. Er war, glaube ich, auch groß in der Clash Royale-Szene. Ich weiß nicht, ob das auch ist, mit dem er E-Sport gemacht hat, aber das ist ja auch so ein Handygame, bei dem zum Beispiel Trimax groß ist. Und ich glaube, die hatten auch miteinander zu tun. Er hatte, glaube ich, über 100.000 Follower auf Twitch. Also der war echt ein bekannter, connecteder Streamer auf der Plattform.
Deswegen ist es natürlich gerade ein Thema, was viele im Internet, und wir sprechen ja hier über das Internet und auch oft genug über die Streamer-Szene, viele Menschen bewegt. Und natürlich lästern wir hier nicht nur, sondern wir sprechen auch über Themen, die viele Menschen emotional mitnehmen. Und das finde ich auch wichtig. In dem Fall, bei diesem speziellen Thema jetzt, haben wir uns dagegen entschieden, da über die Details zu sprechen. Und das hat mehrere Gründe. Kann sein, dass ihr die nicht versteht. Deswegen versuche ich das jetzt so ein bisschen zu erklären. Aber es war uns wichtig, trotzdem zu sagen, dass das passiert ist. Es gibt im Internet unter anderem von einem Freund des verstorbenen Streamers Aussagen dazu, wie er Suizid begangen hat, was angeblich in seinem Abschiedsbrief stand, beziehungsweise dass es überhaupt einen Abschiedsbrief gab, was seine angeblichen Probleme waren, was ihn angeblich dazu getrieben hat und so weiter und so fort. Vieles, was dieser Big Spin, so heißt der Streamer, erzählt, der offensichtlich auch emotional angegriffen ist davon, weil sein Freund ist tot. Vieles davon klingt, als wäre das ihm von der Familie weitergegeben worden. Und mir persönlich macht es ein blödes Gefühl im Magen, Informationen zu teilen, von denen man nicht weiß, ob die Eltern wollten, dass die so an die Öffentlichkeit gehen. Es gibt eine Sache, die riecht dieser Big Spin an in Verbindung mit dem Tod. Und das ist das Thema Spielsucht, was da angeblich auch eine Rolle gespielt haben soll. Er wünscht sich jetzt, dass Sportwetten und so weiter und so fort generell aufhören. Das Thema von Glücksspiel, gerade auch bei Streaming-Plattformen wie Twitch, hatten wir hier schon sehr häufig. Das ist ein wichtiges Thema, darüber zu sprechen. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, was es mit Menschen macht. Wir glauben, dass dieser tragische Suizid, der eben auch quasi gerade erst gefühlt passiert ist und sicherlich Freunde und Familie von Floppy komplett niedergerissen hat. Wir glauben, dass das jetzt gerade kein guter Punkt ist, um über dieses Thema zu sprechen. Sollte aus diesem tragischen Vorfall, sollten daraus bestimmte aktivistische Maßnahmen heraus passieren, dass sich zum Beispiel mehrere Streamer vielleicht auch seinem ehemaligen Umfeld zusammenschließen und sagen, wir streben es jetzt an, dass eben keine Sportwetten oder Glücksspielsachen oder was auch immer gestreamt und glorifiziert werden können von, nicht mehr glorifiziert werden können von Streamern und so weiter und so fort. Dann werden wir das Thema sicherlich in Zukunft wieder aufgreifen, aber jetzt gerade über im Rahmen dessen dann doch ja auch irgendwie über Details von einem Suizid zu sprechen, das fühlt sich nicht richtig an. Deswegen wünschen wir Floppys Familie und Freunden und Freundinnen alles Gute und ganz viel Kraft und machen jetzt mit dem nächsten Thema weiter.
So eine Sache vielleicht noch als Hinweis, falls ihr irgendwie mit dem Thema Selbstmord, Selbstmordgedanken und so weiter Probleme habt, Leute kennt, die das haben. Wir haben unten natürlich auch wieder Hilfen verlinkt, die Telefonseelsorge und andere Möglichkeiten, wie man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann und sich Hilfe holen kann.
Jetzt aber wirklich nochmal zu einem erbaulicheren Thema. Robin, los.
Ja, Bella Ramsey kennt ihr aus Last of Us, der mega guten Serie, also richtig, richtig gut. Eine der besten, wenn nicht vielleicht sogar die Top-Verfilmung von einem Videospiel.
Ich würde sagen, jemals. Ja. Ich würde beste Videospielverfilmung, die ich bisher gesehen habe, ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und natürlich dadurch jetzt ein großer Star, Ellie, in der Serie. Und wird auch in der zweiten Staffel wieder die Rolle einnehmen, das wurde bekannt. Aber das Lustige ist jetzt, so wie das natürlich inzwischen gang und gäbe ist, wir hatten das ja hier schon mal mit Timothy Chalamet, wo rauskam, dass der so ein Xbox-Controller-Review-Kanal hatte auf YouTube.
Es gab eine sehr, sehr gute Recherche von Vice.com, dem amerikanischen Ableger, die halt irgendwie so einen YouTube-Kanal gefunden haben, wo es immer so die Gerüchte gab, ob das vielleicht von Timothy Chalamet ist, dem Schauspieler. Und haben dann so auf so alten Kinderfotos von ihm oder so, die er mal gepostet hatte, so gesehen, ah, okay, der Teppich liegt im Hintergrund. Und in diesem YouTube-Video sieht man den gleichen Teppich und das ist der gleiche Abstand zum Tisch und so. Es ist ganz fantastisch. Timothy Chalamet hat mal Xbox-Controller bemalt und für $10 verkauft.
Umso leichter, also man musste es nicht so wirklich recherchieren, ist es bei Bella Ramsey, weil da sieht man sehr genau, dass die da einfach vor der Kamera sitzt. Also das ist ganz offensichtlich ihr Kanal. Und da sind auch echt sehr viele Videos online, ne? Also der Kanal zählt hoch bis zu Tag 122. Und dann gibt es noch Videos, die nicht mit Tagen markiert sind. Also da sind über 100 Videos online anscheinend. Der Kanal heißt United Hope. Und das ist, was dem Ganzen, glaube ich, gerade auch noch so ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit gegeben hat. Sie sitzt da immer eigentlich in demselben Setting vor so einer Tapete mit einer Gitarre und singt und spielt mit dieser Gitarre auch in mehreren dieser Videos. Und der Kanal heißt United Hope, weil es um christliche Popsongs unter anderem geht. Also es ist ein sehr religiöser Kanal über den christlichen Glauben.
Bella Ramsey, wir haben eben weibliche Pronomen verwendet. Bella Ramsey ordnet sich selbst als non-binary ein. Das wurde mir zumindest mal gesagt vor so einem HBO-Interviewtag, wo ich Interviews auch führen konnte mit den Last of Us-Leuten. Jetzt habe ich aber wiederum bei Kotaku gelesen, dass Bella Ramsey wohl okay ist mit allen Pronomen. Deswegen, nur falls ihr auch irgendwie sowas in die Richtung gelesen habt und euch jetzt wundert, warum Robin mal sie gesagt hat oder weil ich jetzt vielleicht in dem Satz auch mal sie sage, also weibliche Pronomen benutze. Ja.
Am einfachsten wäre eigentlich immer Bella zu sagen.
Genau, das versuche ich manchmal, vergisst man's. Aber was ich tatsächlich nicht wusste, ist, dass Bella Ramsey so einen christlichen Hintergrund hat.
Ich auch nicht.
Bella Ramsey hatte gesagt, dass das jetzt wohl nicht mehr ganz so präsent ist im Leben, aber dass das wohl, ne, eine Zeit lang, also sie singt da auch so ein paar Lieder und da habe ich dann wiederum Kritik gesehen, die auch von dieser, wie heißt das, Hillsong-Kirche oder so, weißt du, diese, das ist so eine Hollywood-Kirche so ein bisschen, die zum Teil mit so homophoben Sachen und so aufgefallen sind. Bella Ramsey ist aber nicht aus den USA, deswegen hat sie da vielleicht den Kontext gar nicht mitbekommen oder so. Aber ne, kann man natürlich auch immer sich fragen, okay, Menschen, die so sehr, sehr christlich sind, was wird da alles vom Christentum noch mitgetragen? Ich muss sagen, ich finde den YouTube-Kanal ganz süß. Ich finde das...
Ja, ich auch.
Also das ist so ein bisschen, ich finde es wholesome.
Ich finde den Gesang auch gar nicht so schlecht. Also es ist nicht meine Musik, aber die Gitarren-Skills und die Gesangsskills sind on point.
Ich freue mich ja auch vor allem deswegen so ein bisschen, dass Bella Ramsey singen kann und Gitarre spielen kann, weil bereits bestätigt wurde, dass sie in Staffel 2 von der The Last of Us Serie auch weiterhin Ellie spielen wird. Und es ja mehrere Szenen im zweiten Last of Us Spiel gibt, wo Ellie Gitarre spielt und singt. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Da bin ich schon ein bisschen gehypt drauf. Es gibt einige Sachen, die dann in Zukunft der The Last of Us Serie obviously passieren werden, auf die ich mich nicht freue. Aber die Gesangs- und Gitarrensachen, da lacht mein Herz, Robin.
Ja, also ich bin vor allem gespannt, wie das in Zukunft sein wird. Ne? Also weil es, also gerade Leute, die die Ambitionen haben, Schauspieler oder Schauspielerin zu werden, sind natürlich eher medienaffin, sind vielleicht auch eher, ne, machen so ihre ersten Erfahrungen auf Social Media inzwischen, ne, und gehen da zum ersten Mal vor die Kamera mit irgendwelchen Sketchen oder irgendwelchen YouTube-Videos. Ne? Und wir haben jetzt mit Timothée Chalamet und Bella Ramsey jetzt auf jeden Fall schon mal zwei Leute in kürzester Zeit, die so up and coming sind, noch relativ jung sind und halt, die natürlich auch Social Media Accounts hatten, ne? Wie gerade jetzt auch, ne, in diesem anderen tragischen Fall mutmaßliche Täterinnen und Opfer auch TikTok-Accounts haben, wo sie Videos hochgeladen haben und so weiter. Und ich glaube, es wird einfach so die Zeit kommen, wo jede Person, die irgendwie, warum auch immer, in den Medien ist, du wahrscheinlich irgendwie öffentlich irgendwas von der findest auf irgendeinem dieser Plattformen. Ne? Das ist einfach, und das wird natürlich sicherlich bei irgendwelchen Up-and-Coming-Stars in Hollywood noch viel mehr der Fall sein. Und ich bin mal sehr gespannt, was da in Zukunft für lustige Videos kommen, weil irgendwann wird da sicherlich irgendjemand sein, der nicht irgendwie wholesome Xbox-Controller reviewed hat oder irgendwie lustig auf Gitarre gespielt hat, sondern, keine Ahnung, da wird dann vielleicht auch mal das eine oder andere rauskommen, was nicht so geil ist in Zukunft.
Ich glaube vor allem, dass es dazu führen wird, ich meine, man sieht da jetzt schon zum Teil, gerade auf TikTok, wie so super junge Menschen schon total medienaffin oder auch so sich sehr bewusst sind, wie sie rüberkommen müssen vor einer Kamera und was man wie sagt und was nicht und so weiter und so fort. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass so diese Entwicklung, dass man dann eben auch immer mehr weiß, ja, okay, das Internet vergisst nicht. Alles, was ich online stelle, kann dann rauskommen. Und wenn ich vielleicht schon sehr früh für mich weiß, ich möchte Schauspielerin werden oder ich möchte in der Öffentlichkeit stehen, dass ich dann eben vielleicht nochmal früher anfange, so sehr glatt und sehr perfektioniert zu sein. Das bedeutet nicht, dass es gut ist, furchtbare Dinge zu sagen, für die man sich später schämt. Das meine ich überhaupt nicht. Aber so dieses sehr, wie so geschult, weißt du, was ich meine? Dass ich glaube, dass wir irgendwann Generationen von 10-Jährigen haben, die wie perfekte kleine Roboter wirken und quasi schon, wenn sie aus dem Bauch kommen, sprechen, als hätte ihnen jemand eine schlechte TikTok-Entschuldigung geschrieben. Das ist, glaube ich, die Zukunft, die uns bevorsteht. Und ich weiß nicht, wie ich dazu stehe.
Es wird wahrscheinlich eh einfach gar keine Celebrities mehr geben, sondern alles ist nur noch AI-generiert. Das ist die Zukunft. Dann gibt es auch keine Social-Media-Accounts mehr. Weil einfach die Frage ist, welchen Shitstorm hatte der AI-generierte Charakter auf seinen AI-generierten TikToks schon in der Vergangenheit, bevor er in einem AI-Hollywood zum Star wurde?
Na, im Zweifelsfall irgendwas mit Nazi-Kram, oder? War das nicht bisher immer ja, also, so, dass man so AIs oder so, so
ja, weil die halt durchs
Twitter
Internet
losgelassen
von
hat, dass sie immer innerhalb kürzester Zeit so krassen Rassisten, ja. Rassistinnen geworden sind und ganz schreckliche Sachen geäußert haben.
Ja, ja, das ist mit ChatGPT, soweit ich weiß, bisher noch nicht passiert. Aber mal gucken. Shit.
Wenn ihr auf jeden Fall, die ihr uns jetzt noch zuhört, hier zum Ende dieses Podcasts, wenn ihr irgendwelche YouTube-Accounts kennt von Leuten, die jetzt sehr groß sind, und die haben irgendwas Süßes auf YouTube gemacht, so keine Ahnung, Pedro Pascal hat sich beim Puzzeln gefilmt oder so, dann postet das unbedingt in unseren Lästerschwestern-Subreddit oder schickt uns das an den Lästerschwestern-Instagram-Account, weil wir wollen das unbedingt sehen.
Wir sind gespannt, was ihr postet und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Bis dann. Tschüss.